Und ich darf zu unserem heutigen Thema kommen. Wir versuchen ja immer einen Themenschwerpunkt zu setzen und wie die Petra Stangl schon gesagt hat, eine Transformation, die passieren soll im Außen, geht nicht, wenn nicht auch im Innen, das heißt bei uns Menschen auch eine Transformation stattfindet. Und deswegen haben wir das heute als Fokusthema auserkoren und ich darf meine zwei Gesprächspartnerinnen zu mir bitten und gleichzeitig auch begrüßen. Herzlich willkommen, Hanna Lux. Sie kriegt einen kleinen Applaus von euch, oder? Und wir haben leider einen gesundheitsbedingten Ausfall. Kurzfristig Katharina Moser ist erkrankt. Deswegen haben wir den besten Ersatz gefunden, den es überhaupt gibt auf der Welt. Nämlich meine liebe Kollegin und Co-Initiatorin Katharina Ehrenmüller, die sich sehr intensiv auch mit diesem Thema beschäftigt. Katharina, herzlich willkommen. Unsere ungewohnte Situation, dass wir hier zu zweit sind, aber wir werden das super meistern, das weiß ich jetzt schon, umso schöner.
Ich kann mich sonst auch dazwischen setzen.
Nein, das gibt, also, das braucht man ab und zu, aber nicht heute Abend. Ich fange mal mit der Hanna Lux an, dich vorzustellen, weil ich finde das ganz spannend, deine Vita. Du bist 1987 in Bad Ischl geboren, Bad Ischl Kulturhauptstadt Europas, bitte, wer noch nicht dort war, hinfahren. Das Wichtige ist aber eigentlich in deiner Vita, du bist Sozialunternehmerin, das war zumindest meine erste Wahrnehmung von dir, auch sowas wie eine Brückenbauerin für bestimmte Sachen und du hast schon sehr stark immer die sozialen, ökologischen und auch wirtschaftlichen Ziele gleichzeitig verfolgt, da reden wir ja gleich auch ein bisschen drüber. Die grundsätzliche Gründung, die du gemacht hast und die sehr bekannt ist für Österreicherinnen und vor allem für Wienerinnen, ist die Vollpension. Wir sagen dann gleich noch etwas zur Vollpension. Du wirst es selbst erklären, weil du kannst es sicher besser als ich. Ich war bis dato nur als Gast dort und du wirst es dann wunderbar erklären. Du
hast aber auch for you.
Gut für mich, ja genau. Du hast auch im Impact Hub Vienna mitgearbeitet beim Aufbau und bist auch in diesem globalen Netzwerk von sozialen Innovationen irgendwie engagiert, hast einen Master in Public Policy for Political Entrepreneurship, was sehr spannend ist, Political Entrepreneurship, in Berlin auch absolviert. Bist auch Mitgründerin von diesem SENA Social Entrepreneurship Netzwerk Austria. Teil von diesem Kreativwirtschaftsbeirat des Wirtschaftsministeriums Österreich, wenn man das alles aufzählt.
Das werde ich gleich nur mehr rot, als ich eh schon bin.
Und last but not least, was ich auch spannend finde, du bist auch Mitglied im Aufsichtsrat von der ABS, vom Austria Wirtschaftsservice. Ja, und deine Themen sind logischerweise die, über die wir heute sprechen. Bist aber auch in der Beratung tätig. Wir kommen dann noch zu all diesen Themen. Aber schön, dass du da bist, einfach mit dieser tollen Vita und mit deinen Erfahrungen dazu. Ja, und dann darf ich meine Kollegin Katharina vorstellen. Also nichts lieber als das und fällt mir auch gar nicht schwer, weil ich natürlich sehr viel weiß. Katharina hat ursprünglich Tourismusmanagement studiert und sich dann auch dem Thema Service, eigentlich in den Gedanken von guten Service verliebt. Du warst dann ein Jahr lang in Marokko, in der Außenhandelsstelle in Casablanca und dann auch tatsächlich im Tourismus, nämlich als Koordinatorin bei den Vienna International Hotels und dann langsam der Schwenk in die Kreativwirtschaft zu Brains. Wir haben uns dann über ein Thema kennengelernt, das uns sehr eint, nämlich über das Innovationsthema, Design Thinking, war damals gerade irgendwie hip vor 10 Jahren und ist es immer noch, Verzeihung, ist es immer noch. Es ist jetzt nicht mehr so hip, aber es ist immer noch, damals war es was Besonderes. Du bist schon seit 2012 Mitglied beim Internationalen Service Design Network, Professor Mager und auch in dem Service Design Chapter in Österreich. Du unterrichtest an so vielen Unis, das merkt man oft nicht. Was ganz toll ist. Und seit 3 oder 4 Jahren sind wir auch gemeinsam sozusagen proaktiv und haben ja auch dieses Ministerium gemeinsam ins Leben gerufen. Und da gibt es noch viele andere Sachen. Für mich bist du, wenn ich dich in einem Wort beschreiben würde, sowas wie eine Innovationsexpertin. Das ist, glaube ich, so der erste Begriff, der mir bei dir einfällt, im beruflichen Kontext. Da gibt es natürlich noch vieles mehr. So, habe ich einen Blödsinn gesagt?
Ja, okay.
Nein. Schwein gehabt.
Mach so weiter.
Mach so weiter. Gut, jetzt habe ich so viel gesprochen. Jetzt möchte ich natürlich euch gerne zu Wort kommen lassen und würde gleich gerne etwas beginnen, über Grundlegendes zum Thema Inner Transformation zu sprechen. Und wir sprechen ja heute auch ein bisschen über ein Framework, das so ein bisschen dazugehört, die IDGs, Inner Development Goals. Aber ich starte mal mit dir, Hanna. Warum ist dieses Inner Transformation Thema wirklich wichtig oder ist eh nur Hype und ein Trend und modern, weil sich gerade jeder um sich selber kümmern muss? Oder hat es wirklich eine Relevanz auch zum Thema Neugier und Zukunftslust und zur Zukunftsgestaltung?
Also eigentlich, glaube ich, war das Thema immer da. Also irgendwie, wie halte ich mich in der Welt? Ja? Wie kann ich gut in dieser Welt sein, gut in Resonanz mit der Welt treten? Ist ja jetzt keine große Innovation. Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen ein Armutszeugnis für die Menschheit, dass es jetzt ein Framework braucht, um das irgendwie auch für den Verstand so aufzubereiten, dass wir irgendwie alle damit umgehen können. Aber ich glaube, das ist schon auch ein bisschen Zeitgeist. Ja? Mhm. Also irgendwie, wir brauchen was, wo wir uns festhalten können. Mhm. Und da kann man jetzt sagen, da gibt es ja, keine Ahnung, irgendwelche Indigenous-Völker, was weiß ich wo. Wenn ich mit meiner Oma rede, ja, eben, seit's kommen gut, dann erzählt die genauso, wie die früher einfach, ja, oder halt auch jetzt einfach zusammensitzen und übers Leben reden und ja, über die Dinge reden, die sie wirklich berühren. Mhm. Also von dem her, glaube ich, ist es einfach was Urmenschliches. Und vielleicht dürfen wir uns einfach da gerade wieder ein bisschen zurückbesinnen, ja, auf das, was wirklich im Innen auch zählt. Für mich ist es, ich finde es irgendwie schade, dass das so ein Thema ist, das manchmal so ein bisschen in die Esoterik-Ecke gedrängt wird oder so irgendwie, ja, das machen die Hippies, weil ich bin auch ein bisschen ein Hippie und stolz drauf. Aber eigentlich glaube ich, und das ist auch meine ganz persönliche Erfahrung, wenn ich wirklich antrete, um zu sagen, hey, ich challenge den Status quo und ich will was verändern in der Welt. Wir haben vorher schon gehört von dir, Petra, wie schwierig Transformation ist und dass das nicht immer was ist, was irgendwie total willkommen ist, weil manchmal tut es halt auch weh. Dann darf ich einfach genau in mich auch reinschauen und da wirklich gut reinhören und zuschauen, was passiert denn da an Prozessen in mir selbst und genau, darf da auch lernen und in mir wachsen. Und das finde ich eine wahnsinnig schöne Aufgabe, wenn man dem Leben irgendwie so begegnet. Und habe ich für mich einfach auch als der einzige Weg gefunden, um dauerhaft an Veränderung immer und immer wieder dran zu bleiben und da nicht irgendwie die Neugier und die Zukunftslust zu verlieren, wenn es dann mal wieder schwieriger wird.
Die Inner Development Goals, du hast das als Framework angesprochen, mit dem Motto, wir brauchen immer Dinge, an denen wir uns festhalten können. Katharina, die Inner Development Goals als Framework, kannst du ein bisschen was dazu sagen, weil ich nicht weiß, ob es allen bekannt ist, was das ist, warum es die überhaupt gibt und was eigentlich so die wichtigsten Inhalte davon sind. Mhm.
Gerne. Die Inner Development Goals sind noch ein relativ junges Framework, gegründet 2021. Und was ich daran besonders spannend finde, ist, wie in was für einer kurzen Zeit das unglaublich gewachsen ist und international einen riesengroßen Zuspruch gefunden hat. Du nix, gell? Ich habe gehört in einem Podcast in der Vorbereitung, es kommt jeden Tag ein neuer Hub dazu. Das sind so lokale Teile von diesem großen internationalen Netzwerk. Und im letzten Jahr alleine waren es über 500. Also man merkt auch, sehr stark die Resonanz, ist ja ein Phänomen, das wir mit dem Ministerium sehr stark erleben. Ich glaube, die Leute sind ein Stück weit, haben ein Bedürfnis, Teil von einer Gemeinschaft zu sein, die sich genau mit diesem Thema Entwicklung, innere Entwicklung beschäftigt. Die Inner Development Goals erinnern nicht zufällig vom Namen her an die Sustainable Development Goals. Die wurden nämlich dafür ins Leben gerufen, um diese Entwicklung, die nachhaltige Entwicklung der Menschheit zu unterstützen, weil man sehr rasch zu dem Schluss gekommen ist, die Sustainable Development Goals haben als Ziel 2030. Wenn wir ganz ehrlich sind, ist dieses Ziel wahrscheinlich ein zu hoch gestecktes, das wird uns so in der Art nicht gelingen. Und die Erkenntnis daraus war, eigentlich braucht es dafür ganz viel mehr nur innere Entwicklung, damit das überhaupt in irgendwie erreichbar wird. Ja. Mhm. Und was die Inner Development Goals auch noch zusätzlich gemeinsamer mit den Sustainable Development Goals ist, die haben ja alle beide grundsätzlich nichts neu erfunden, sondern einfach versucht, einem Thema Nachhaltigkeit und innere Entwicklung eine gemeinsame Sprache zu geben und ein gemeinsames Rahmenwerk, in das sehr viele Dinge eingehängt wurden, die schon seit sehr, sehr langer Zeit im Bereich Organisationsentwicklung, Transformation bestehen. Und manchmal, glaube ich, ein bisschen in dem esoterischen Eck waren. Weil wenn man drauf schaut, was Peter Senge schon ganz lang macht, der Otto Schama schon sehr, sehr lang macht, alles unglaublich tolle, wissenschaftlich fundierte Arbeit, aber tatsächlich jetzt das erste Mal im Rahmen dieses Frameworks auf einer Bühne mit sehr viel Zuspruch. Ja. Und das ist so die Idee dieser Inner Development Goals.
Gehen wir so, ich meine, wir werden jetzt nicht alle Skills aufzählen, die da drinnen sind. Und ich glaube, jeder, der interessiert ist am Thema, und es gibt ja viele Leute drinnen, glaube ich, zumindest bei uns hier im Raum und hoffentlich auch in den Salons in Österreich und Deutschland, die sich ja mit dem Thema auseinandersetzen. Aber können wir so ein bisschen Orientierung geben, was sind denn so die Grund, ich nenne es einmal Kategorien, ohne zu wissen, ob das so heißt?
Ich sage kurz noch zwei Sätze dazu, wie es entstanden ist, weil ich das sehr spannend finde. Diese Idee oder die Art und Weise, wie das Framework aufgebaut wurde, war eigentlich eine groß angelegte internationale Befragung. The One Question Survey, ich finde diesen Titel so toll, weil das ist tatsächlich nur eine Frage gestellt worden, und zwar, welche Skills brauchen wir denn, um diese großen Veränderungen, vor denen wir als Menschheit stehen, zu managen oder zu bewältigen. Und daraus entstanden ist ein Framework mit 23 Skills und 5 Dimensionen. Und ich glaube, mit den 5 Dimensionen kann man ganz gut starten, um einmal beispielhaft zu sagen. Die erste Dimension ist Sein, auf Englisch Being, also die Beziehung zu sich selbst. Und da sind so Dinge drinnen wie der innere Kompass. Was ist denn meine Ausrichtung? Was sind meine Werte? Woran kann ich mich denn orientieren? Es sind natürlich auch so Dinge drinnen wie Offenheit und Lernbereitschaft, lebenslanges Lernen, ja, ein großes Thema auch da drinnen. Und so vielleicht ein bisschen abstraktere Begriffe wie die Gegenwärtigkeit. Die zweite Dimension ist das Thinking, also Denken. Das sind alle kognitiven Fähigkeiten. Da fallen so Dinge rein wie Kontextkompetenz, wie der Wolf Lotter sagen würde, ja, und auch der Umgang mit Komplexität. Aber auch die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen, analytisches Denken, kritisches Denken, alles das darunter subsumiert. Dritte Dimension, Relating, also in Beziehung zu gehen mit anderen und mit der Welt. Das beinhaltet auch ein Stück weit so die Fürsorge für die Welt. Verbundenheit, Wertschätzung, alle diese Begriffe. Vierte Dimension, Zusammenarbeit. Ich brauche auch einen Glanzschummelzettel. Alle sozialen Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeit, aber auch so Themen wie Inklusion, Diversität fällt alles unter die vierte Säule, würde ich jetzt sagen. Dimension. Vertrauen, Dimension, genau. Und fünfte Dimension, das Acting, also ins Handeln kommen und den Wandel aktiv oder vielleicht sogar besser noch proaktiv vorantreiben. Da fallen alle vier schön, finde ich, Mut, Kreativität, Optimismus und Beharrlichkeit, also dran zu bleiben, weil es ja nicht so leicht ist mit der Transformation immer, gell?
Super, wunderbar. Jetzt haben wir zumindest einmal den Frame aufgezogen. Jetzt bleiben wir mal im Neudeutschen. Jetzt haben wir den Frame aufgezogen. Jetzt würde ich gerne natürlich auch über Praxiserfahrungen sprechen. Ich komme zurück zur Vollpension. Ist wahrscheinlich ja nicht jedem ein Begriff. Kannst du ein bisschen was über die Vollpension erzählen zuerst einmal? Das war dein erstes Social Startup. Und gleichzeitig auch etwas dazu erzählen, wie du da eigentlich mit dem Thema Inner Transformation auch vielleicht selbst gewachsen bist, aber wie du es vielleicht auch bei anderen gesehen hast.
Es war schon das dritte, aber das erste, das Verzeihung. Irgendwie...
Das erste,
das immer noch gibt.
Das noch gibt.
Genau. Da ist die Perseverance. Genau, also wir haben 2012 mit der Vollpension gestartet. Die Grundidee ist sehr, sehr einfach, nämlich wo gibt es die beste Möschspeis? Bei der Oma. Und wir sehen uns ja selbst als Sozialunternehmen. Das, was quasi die Wirkungsdimension dahinter ist, ist, dass wir Seniorinnen und Senioren beschäftigen. Also die Hälfte unserer MitarbeiterInnen sind ältere Menschen, die von Armut betroffen sind. Gerade für Frauen, ältere Frauen, ein riesengroßes Thema in der Pension. Und eben und oder von Einsamkeit betroffen sind. Ja. Und wir haben gestartet mit den Generationencafés, also quasi Kaffeehäusern. Zurzeit gibt es 2 in Wien, die offen sind. Immer noch kleine Nachwirkungen der Pandemie. Und dort backen die Seniorinnen und Senioren in einer offenen Schauküche Torten und Kuchen. Und servieren sie teilweise auch. Die andere Hälfte von unserem Team sind jüngere Menschen. Das heißt, da arbeitet jung und alt zusammen. Wir haben dann während Corona einen Schwenk gemacht, notwendigerweise, sind online gegangen, haben gesagt, wir bringen die Oma ins Internet und haben eine Online-Backschule gestartet mit über 45 Stunden Video-Content, wo man backen lernen hat können oder immer noch kann. Haben mit Servus TV eine Kooperation gehabt, wo am Sonntag am Abend immer die Backshows gelaufen sind. Mittlerweile produzieren wir Content für größere Unternehmen, wo wir die Themen Altern, zeitgerechtes Altern, was heißt denn der demografische Wandel auch für die Arbeitswelt oder auch für Umgang mit Kunden, die vielleicht auch älter werden, in kurzen Videos über Social Media Content und so weiter an Unternehmen verkaufen, mit denen gemeinsam in Kooperation gehen. Also wir bespielen, so würde ich sagen, sehr vielschichtig das Thema Alt-Jung, Einsamkeit im Alter und Altersarmut. Und das würde ich sagen auf sehr humorvolle Art und Weise, was, glaube ich, eine unserer Stärken ist, bei diesem doch sehr taffen Thema, teilweise auch sehr traurigen Thema, da irgendwie das Lochen nicht zu verlieren. Genau, das machen wir.
Und das ist schon ein bisschen die Brücke ja zur inneren Transformation. Ja. Was hast du selbst, also was würdest du bezeichnen als deine wichtigsten Erkenntnisse, die du gewonnen hast, dass deine wichtigsten Learnings, die du gewonnen hast aus diesen Jahren, sind es doch schon 12 Jahre, glaube ich, die ihr am Start seid. Was war da für dich wichtig und was merkst du aber vielleicht auch bei den Kollegen und Kolleginnen? Was passiert denn eigentlich durch die Art und Weise, wie ihr Werte lebt, euch organisiert etc.?
Voll. Also ich würde mal zuerst bei meinen älteren Kolleginnen und Kollegen anfangen und ich glaube, da ist schon was vom Wichtigsten so diese Komponente Mensch sein und einfach mit Menschen relaten, ja, in Beziehung sein, von Herz zu Herz, von Auge zu Auge irgendwie zu kommunizieren und wirklich in Verbindung zu bleiben. Das war während Corona wahnsinnig schmerzvoll für uns, zu schauen, nicht nur auf der einen Seite, wie irgendwie die Organisation so zerbröckelt ist, sondern auf der anderen Seite, das war für mich fast noch schlimmer zu sehen, was mit Menschen passiert, die wirklich alleine sind in so einer Zeit, ja, und in einer 30 Quadratmeter Wohnung sitzen, sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung haben und dann brechen Kontakte weg. Also ich glaube, da ist schon so diese Komponente sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt nicht nur die Vollpension, aber ich bin selbstständig, seit ich 20 bin oder so, in unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und ich würde sagen, so dieses Unternehmerische, Sozialunternehmerische vielleicht sogar nur mal mehr, weil das Menschliche einfach auch nur einen größeren Platz hat, ist eine riesengroße Lebensschule. Ja? Und ich glaube, wenn man nicht bereit ist, da sich wirklich darauf einzulassen und auch in sich hineinzuschauen, dann wird es irgendwann happig. Dann der Druck von außen, aber auch von innen, so ein Ding irgendwie ohne große finanzielle Ressourcen und von außen, ja, einfach durchzubringen. Wir haben wirklich von null jetzt ein Unternehmen aufgestellt mit über 100 MitarbeiterInnen, das am Wachsen ist, das jetzt die ersten Franchise-Nehmerinnen anzieht und so weiter. Und das war schon keine leichte Reise. Ja? Also so im Sinne von, hey, mutig dran zu bleiben, auch mit dem Scheitern umzugehen. Also wie oft wir mit dem Kopf gegen die Wand grenzen, lässt sich nicht an zwei Händen abzählen. Und da ist, glaube ich, schon auch, also für mich ganz, ganz wichtig, die Beziehung auch im Gründerinnen, im Management-Team. Ich habe 2021 ein ziemlich schlimmes Burnout gehabt. Und da trotzdem eben in Verbindung zu bleiben und nicht zu sagen, hey, ich hau jetzt alles hin und tschüss, habe ich für eine Zeit lang auch gemacht. Aber das hat nicht geheißen, komplett abzubrechen, sondern wie bleiben wir denn in so einer schwierigen Zeit einfach auch in Kontakt und in Verbindung? Und das war nur möglich, weil ich einfach unfassbar tolle Mitgründerinnen und Mitgründer habe. Und wir da einfach jahrelang wirklich, wirklich Ressourcen und Zeit und Herz und auch viel Aua in diese tiefe Beziehung gesteckt haben. Ja, das wird wahrscheinlich in eurer Zusammenarbeit ähnlich sein. Ja, da kommt man einfach gezwungenermaßen an Momente, wo es halt irgendwie happig wird und dann lernt man sich wirklich kennen. Und das sind lauter Menschen, die sich echt drauf einlassen und das finde ich schön.
Toll. Super, eine schöne Geschichte, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Also Vollpension, wärmste Empfehlung, hinzugehen und sich das zu geben und zwar vor allem auch aus dem Zweck, dass es wirklich die besten Mehlspeisen vom Wien dort gibt.
Wenn nicht gerade mal der Zucker vergessen wird oder so, das kommt auch vor.
Ja.
Aber zumindest sind wir authentisch.
Ja, ist ja gut.
Zucker ist ja eh nicht so was gesund. Habe ich gerade bei meiner großen gesunden Untersuchung gelernt. Gut. Ich möchte noch einmal weg von der Story ein bisschen mehr auf dieses IDG-Thema noch eingehen. Es gibt ja diese Inner Development Goals als Non-Profit-Organisation und es gibt dazu einen großen Summit. Ihr wart voriges Jahr gemeinsam in Stockholm auf diesen Summit. Katharina, du wirst auch heuer im Oktober wieder dort sein. Okay. Du weißt auf das genaue Datum. Genau, 16. bis 18. Oktober. IDG-Summit in Stockholm. Was kann man sich unter dem IDG-Summit in Stockholm vorstellen? Ist das nettes Happening von Menschen, die da zusammenkommen und
gemeinsam meditieren und im Kreis sitzen?
Ja, oder gemacht, um es bewusst eben aus der esoterischen Ecke rauszuholen, was ist es denn? Ja. Also ist es ein bunter Reigen an verschiedensten Sachen? Ich habe es die Erfahrung gemacht. Was ist?
Ich fange einmal an, oder?
Ja.
Du hast, glaube ich, noch mal ein bisschen andere Perspektive noch zusätzlich gehabt als ich. Der IDG Summit hat mich überrascht, unter anderem aufgrund seiner Größe. Es waren 1500 Menschen vor Ort in Stockholm und nochmals über 6000 online dabei. Ich finde, das ist ihnen wunderbar gelungen, dass also auch für all jene, die nicht nach Stockholm reisen können, die herzliche Einladung, online dabei zu sein. Warum? Weil die nicht nur den Kongress online übertragen, sondern tatsächlich eine ganze Experience online rundherum gebaut haben. Man kann tatsächlich online so gut wie alle Erlebnisse haben, die man vor Ort da haben kann. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, dort waren die Unterschiedlichkeit der Menschen, die da waren. Das war ein wahnsinnig diverses Publikum, sehr international. Mhm. Und man hat tatsächlich auch in der Art und Weise, wie die Konferenz gestaltet war, da auch liebe Grüße an die Katharina, weil die ist ja der Hauptverantwortliche auch dafür, wie die Inszenierung vor Ort ist, erlebbar diese fünf Dimensionen, ja, mit all ihren unterschiedlichen Skills. Und das fand ich auch wahnsinnig, ich würde fast sagen, so etwas wie ein immersives Erlebnis, weil man ist da in der Früh reingegangen, dann ist der Tag irgendwie so vergangen mit ganz unterschiedlichen Programmpunkten und am Abend wieder rausgegangen und hat sich so verbunden gefühlt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen, die man vorher noch nie gesehen hat. Und das hat mich positiv überrascht. Mhm. Unter anderem natürlich auch deswegen, weil dort alles, was Rang und Namen hat, in dieser, ich würde es gar nicht sagen Szene, sondern im Bereich, im Thema Transformation, international aus unterschiedlichsten Disziplinen und wissenschaftlichen Richtungen, also wirklich ganz tolle Menschen, die ich bis jetzt nur aus Büchern kannte, ja, alle dort auch noch tatsächlich getroffen und das war ein Wahnsinn.
Also auch Fangirl-Momente.
Selbstverständlich.
Wissenschafts-Fangirl-Momente sozusagen gehabt. Wunderbar. Also wer die haben will, sollte dann dort auch hinfahren. Hanna, dein Blick ist vielleicht noch ein bisschen mehr auch hinter den Vorhang sozusagen. Du bist ja auch in dem Organisationsteam von dem IDG Summit mit dabei. Also erstens, wie ist dazu gekommen? Und zweitens, was ist dein Eindruck vom IDG Summit? Muss man da hin? Kann man es?
Da muss man hin.
Aber was ist so dein Eindruck davon? Was ist so das Thema, das du mit dem IDG Summit am meisten verknüpfst oder verbindest für dich?
Ich finde, es ist einfach wirklich ein, und man kann von den IDGs halten, also ich bin da durchaus auch kritisch, ja, was braucht es jetzt, dieses Framework und hin und her, aber es ist wirklich ein sehr hochkarätiges und gleichzeitig total menschliches Miteinander dort, so habe ich das letztes Jahr irgendwie empfunden. Und ich finde es spannend, ich unterstütze jetzt so ein bisschen, ja, also wirklich nur ein busy in der Kuratierung von dem Summit und darf eben auch mit Speakern verabreden. Da werden wirklich Leute aus der ganzen Welt angefragt. Und das finde ich auch spannend, wie viel positive Resonanz da ist. Ja? Also egal, ob es jetzt irgendwie afrikanische Länder sind oder nordamerikanische Speaker oder Menschen aus Asien oder wie auch immer, da sind wirklich, ja, alle ziehen da an einem Strang und das war das. Ich bin da echt mit einer, Hoffnung finde ich ein bisschen einen schwierigen Begriff, aber irgendwie bin ich hoffnungsvoll rausgegangen. Ja? Also es war echt, ich bin mit mehr Energie rausgegangen als reingegangen, was bei mir gar nicht so selbstverständlich ist, wenn so 100.000 Leute aufeinander treffen. Das raubt mir meistens meine Energie. Aber das war was anders, ja? Weil wirklich so Mikromomente von echtem Miteinander stattgefunden haben und dann einfach auch sehr hochkarätige Themen dort diskutiert worden sind. Und das habe ich schön gefunden, voll.
Hoffnung ist ja ein schönes Thema. Ich möchte da gleich wieder kurz das Thema noch einmal auf das Ars Electronica Festival lenken, weil heuer beim Ars Electronica Festival im September in Linz, wärmste Empfehlung zu kommen. Hope und Hoffnung tatsächlich das Kernthema ist für diese Veranstaltung heuer. Und wir werden wieder wie im Vorjahr 20 Botschafterinnen einladen, mit uns zum Ars Electronica Festival zu kommen. Wir schreiben das wieder rechtzeitig aus. First come, first serve. Dieses Motto kennen schon die meisten und haben dann eine Spezialführung vor Ort und Tickets für euch und so weiter und so fort. Weil wir auch wollen, dass dieses wunderbare Festival, das für eben in dem Fall Hoffnung und Zukunft steht, auch noch mehr von den Vorhang kommt und deswegen machen wir das auch. Jetzt haben wir so viel über Stockholm gesprochen, man muss nach Stockholm. Es geht, und das ist das Schöne.
Muss man eben nicht, finde ich ganz wichtig, das, in Zeiten des Klimawandels kann man auch online dabei sein. Super.
Man kann online dabei sein, aber ich glaube, es gibt noch eine niederschwelligere Möglichkeit, Katharina, du hast es schon angesprochen. Das Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass es eben eine Non-Profit-Initiative ist, die es erlaubt, dass man eigene Hubs gründen kann. Und du hast gesagt, es sind schon so viele entstanden. Wie funktioniert so ein bisschen dieses Hub-System? Vielleicht auch kurz was zum IDG Hub Linz, nachdem der Philipp Grill auch im Raum ist, müssen wir das natürlich nochmal ansprechen auch. Aber natürlich auch an alle, die uns jetzt zuhören in Deutschland und in anderen Städten Österreichs, was ist so die Empfehlung, wenn man für seine eigene innere Transformation, für seine eigene innere Entwicklung etwas tun will, wie kann man das niederschwellig machen, ohne nach Stockholm zu müssen oder online zuzusehen?
Ja, mehrere Möglichkeiten gibt es. Es gibt lokale Hubs, unter anderem einen in Linz, mit ursprünglich initiiert von der Melanie, die heute da ist, ganz maßgeblich jetzt da gestaltet vom Philipp. Wir treffen einander fix 4-mal im Jahr. Wir überlegen uns öfter zu treffen, weil wir merken, dass eine tolle Community entsteht, die regelmäßig kommt, bunt gemischt auch und sich zu unterschiedlichsten Themen austauscht. Uns ist ganz wichtig, dass wir das Programm immer so gestalten, dass wir nicht nur in der Theorie Dinge besprechen, sondern auch erlebbar machen. Yoga Nidra, hast du vorher schon erwähnt, werden wir beim nächsten Mal gemeinsam ausprobieren. Also wir sind da sehr vielfältig. Bei uns kann auch jeder und jede ein Thema einbringen, eine Methode, etwas ausprobieren, ganz wunderbar. Außerdem gibt es Online-Hubs zu Themen bzw. Berufsgruppen oder Professionen, ja, wo man auch Mitglied werden kann. Das sind dann internationale, die gehen wir davon aus, sind meistens auf Englisch, ein Großteil zumindest. Das heißt, das ist eine andere Möglichkeit, sie zu vernetzen. Und es gibt ja nicht nur in Linz welche, sondern mittlerweile, glaube ich, auch zwei in Wien, einen in Machtrenk.
In Innsbruck gibt es auch.
In Innsbruck, ich glaube, in Graz. Also österreichweit mittlerweile ganz ein gutes Netz. Und das Tolle ist, dass diese Hubs auch miteinander ganz gut verbunden sind. Das heißt, diese Verbundenheit wird da wirklich gelebt. So.
Mhm. Und auf der Website der IDGs, innerdevelopmentgoals.org, gibt es eine Liste, wo alle Hubs und Ansprechpersonen aufgelistet sind.
Also wärmste Empfehlung an alle unsere Botschafterinnen, Kolleginnen und alle Gäste auch in Österreich und Deutschland. Schaut gerne mal auf die Website. Und wenn es euch interessiert, an der Inner Transformation zu arbeiten, dann sucht euch einen Hub in eurer Nähe und geht hin. Man findet dann die Termine meistens auch recht leicht. Und es ist grundsätzlich eigentlich auch immer alles kostenlos, was ich verstanden habe. Zumindest bei uns ist es so hier in Linz. Sollte auch so sein, weil es ja darum geht, einfach, dass wir als Menschheit gemeinsam reifen, um die großen Herausforderungen auch irgendwie zu tackeln.
Und es ist schön, wenn man in einen Hub sich da anschließt. Man kann aber für die Inner Transformation auch einfach in den Wald gehen. Kann ja auch sein.
Richtig, kann man auch.
Kann man auch, genau. Kann man alleine machen.
Lasst uns genau über das noch ein bisschen sprechen. Also Inner Transformation, jetzt haben wir es mit einem Framework beschrieben, jetzt haben wir es mit einem Hub beschrieben, mit sehr vielen Dingen, die man sozusagen tun oder machen kann. Was sind noch Dinge, die du beispielsweise auch dafür tust? Du hast ja selber davon gesprochen, ich kenne diese Erfahrung des Ausgebranntseins auch seit Ewigkeiten unternehmerisch tätig, always on the edge. Und vor ungefähr 12, 13 Jahren hatte ich so eine schwierige Phase des Erschöpftseins. Du hattest das auch. Was tust du dafür, dass du A, dem vielleicht vorbeugst? Und was tust du für dieses Inner Transformation-Thema für dich selbst? Und was sind so einfach so Ratschläge, Empfehlungen, die du geben kannst, weil es vielleicht noch niederschwelliger ist als ein Hub?
Mhm. Ich weiß nicht, ob es niederschwelliger ist. Vielleicht ist der Besuch im Hub sogar niederschwelliger, weil da muss ich nur wohin gehen. Wenn ich wirklich in mich reinschaue, dann wird es oft ein bisschen so, hey. Also ich glaube wirklich, jetzt Schmäh beiseite, in den Wald zu gehen, sehe ich mit, also für mich ist das einfach Natur und einfach, hey, beide Füße am Boden und ah ja, da bin ich ja. Und bei allem, was an Nachrichten und Informationen und ständigen irgendwie Einflüssen von außen auf uns zu einprasselt in dieser komischen modernen Welt, glaube ich, ist dieses sich zurückzubesinnen auf, genau, die Natur, für mich fast das Mächtigste. Mhm. Ja. Was für mich auch mächtig ist, ist mein Körper. Das Atmen, Also eigentlich eh so die ganz, die simplen, eigentlich die ganz simplen Dinge, ja, und sich da wieder so ein bisschen freizuschaufeln aus dem, was wir uns da an irgendwie komischer Realität gebaut haben. Ja, dann natürlich die Klassiker, Therapie, Coaching, bla bla bla, hin und her. Ich glaube, das brauche ich jetzt hier nicht zu erwähnen. Ich finde es, für mich war ein Game Changer, mein wirkliches Warum zu finden. Mhm. Und da wirklich so nachzubohren, so hey, ich habe immer, seitdem ich irgendwie beruflich aktiver bin, im Sinne von gestalterisch aktiv, ja, ich zähle jetzt nicht meine Kellnererfahrungen mit 16, 17 dazu, aber war immer so das klar, ich will was Positives in der Welt bewirken. Ja? Mhm. Und da kommt ja, das ist ja total schön, ja, weil da entsteht da wahnsinnig viel Schönes. Und ich glaube, ich habe ja vielen Menschen auch schon helfen können. Mhm. Und das ist total schön. Und gleichzeitig war da immer so ein totales Angetriebensein. Und es ist nie genug, ja, weil irgendwie, boah, die sind ja jetzt von mir abhängig oder irgendwie so komische Fantasien sind da dahinter. Und da wirklich ehrlich hinzuschauen und so, woher kommt denn das eigentlich, ja, war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess, aber ein sehr, sehr wichtiger, wo ich einfach draufgekommen bin, bei mir war da ganz viel, und das ist jetzt sehr verletzlich, dass ich das jetzt sage, aber ich sage es trotzdem, ganz viel der Versuch dabei, irgendwie schwarze Löcher in mir zu stopfen, sozusagen. Ja. Ich habe mit 18 einen sehr schweren Autounfall verursacht, wo jemand ums Leben gekommen ist, wo Menschen sehr, sehr schwer verletzt worden sind und habe wahnsinnig viel Schuld mit mir rumgetragen. Mhm. Ja. Und bin einfach Jahre später dann und habe mich dann irgendwie rausgearbeitet aus diesem Wahnsinn. Und das ist halt meine Geschichte jetzt. Mhm. Und bin irgendwann draufgekommen, hey hoppla, das hängt total eng mit meinem Tun in der Welt zusammen. Ja. Einfach so dieses mir selbst beweisen wollen, ich bin gut oder so irgendwas. Mhm. Ja. Und da ehrlich hinzuschauen, und solche Geschichten hat ja jeder, die er mit sich rumträgt, ja? Da ehrlich hinzuschauen und dem wirklich auf den Grund zu gehen und da möglichst Frieden zu schließen, glaube ich, ermöglicht nicht mehr aus der Angst heraus zu agieren in der Welt, sondern aus der Freude und aus der Neugier und aus der Zukunftslust. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, dass es das war, aber ganz ehrlich war das nicht. Und das war für mich so der echte Game Changer.
Okay, super. Mhm. Schön, dass du das mit uns teilst. Danke. Mhm. Unser lieber Freund Wolf Lotter hat so schön gesagt, Innovation ist nicht möglich ohne die vage Aussicht, dass es noch etwas gibt, was besser ist und anders ist und in die Zukunft gedacht ist. Und dass es dazu so etwas braucht wie Neugier, weil das ist der Nährboden für Innovation. Katharina, ich habe am Anfang schon gesagt, ich nehme dich als Innovationsexpertin wahr. Jetzt kommen wir mal zum Thema noch Inner Transformation, vielleicht auch sogar IDGs und Innovation. Mhm. Gibt es für dich da einen Zusammenhang zwischen dem, dass ich sage, ich muss diese Inner Transformation anregen, um die Innovationskraft zu entfalten bei Individuen, bei Organisationen? Was ist da dein Bild dazu?
Mhm. Das ist eine super Frage, danke. Ich glaube, es gibt...
Das ist auch von mir. Nein, war ein Scherz.
Humbleness ist auch so ein... Skill.
Danke.
Demut und Bescheidenheit. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Dimensionen, auf die man schauen kann, wenn man über Inner Transformation oder innere Entwicklung und Innovation schaut. Erste Gemeinsamkeit ist, es dreht sich alles um die Bedürfnisse. Mhm. Und zwar geht es ja bei der inneren Entwicklung sehr stark darum, dass ich meine eigenen Bedürfnisse mal entdecke. Über das reden wir ja alle sehr gerne und sehr viel. Da wirklich drauf zu kommen, was hinter oder meinen Handlungen zugrunde liegt, was da meine Bedürfnisse sind, auch meine Glaubenssätze, so interpretiere ich ein bisschen das, was du erzählt hast, ja, ist ja eine sehr spannende Auseinandersetzung. Und wenn man wirklich Innovation in einem Sinne versteht, wo man einen Mehrwert stiften möchte für Menschen in dem, was man entwickelt und einen wirklichen Nutzen stiftet, dann muss man auch genau dorthin. Mhm. Und ich glaube, dass man die Bedürfnisse von anderen Menschen nur gut erkennen kann, wenn man seine eigenen, auch sich mit seinen eigenen beschäftigt, weil sonst ist das zu abstrakt. Natürlich könnte jetzt von allen Dimensionen, die ich da vorher genannt habe, in jeder findet man unglaublich wichtige Elemente, die man braucht, um an der eigenen Innovationsfähigkeit zu arbeiten und damit auch die Innovationsfähigkeit von Organisationen voranzutreiben, weil ich bin ganz davon überzeugt, dass die Organisation sich über die Menschen und über die Fähigkeit der Menschen entwickelt. Und Ich finde die dritte spannende Dimension ja auch noch, dass man eigentlich ein Stück weit überlegen sollte, wenn ich jetzt die Inner Transformation nutze, um innovationsfähiger zu werden, wie zahlt denn dann umgekehrt das, was ich da an innovativen neuen Lösungen entwickle, auf das ein, wofür dieses ganze IDG-Thema überhaupt in der Welt ist? Ja? Mache ich Innovation als Selbstzweck, weil ich irgendwas Neues erfinden kann, was in der Form bis jetzt noch nicht gibt? Oder nehme ich die SDGs beispielsweise mit, ja, und schaue auf die drei Säulen von Nachhaltigkeit und überlege wirklich, wem nützt denn diese Innovation, wenn es um einen wirklichen Nutzen geht und nicht nur einen sehr stark, also sogar nicht konsumorientierten beispielsweise. Mhm. Ja. Also ich glaube, da steckt unglaublich viel an Zusammenhang drinnen, auf das es sehr, sehr lohnt hinzuschauen und das weit entfernt von esoterisch ist.
Jetzt erleben wir ja gerade eine ganz große Vielzahl an Studienergebnissen, an Analysen etc., was bestimmte Future Skills betrifft. Das ist jetzt gerade in aller Munde. Also jeder, der sich damit beschäftigt sieht, da gibt es die Future Skills und wir müssen dringend das lernen und das lernen. Ich weiß ja, dass du extrem intensiv mit dem Thema jetzt gerade beschäftigst, da seit einigen Jahren wahrscheinlich und die letzten 2 Jahre so viel stärker. Könnte man sagen, die Inner Development Goals is just another Future Skills Framework? Oder wie würdest du das in Verbindung setzen mit anderen Dingen, die es da gibt, wo man eben aus unterschiedlichen Studien herauslesen kann, was denn so die Dinge sind, an die wir arbeiten sollten? Mhm. Gibt es da einen Zusammenhang, den du herstellen kannst?
Ja, ich glaube, dass die Frameworks, die wissenschaftlich fundiert sind, alle in eine sehr ähnliche Richtung abzielen. Also die widersprechen einander nicht, sondern unterstützen sie eher, was ich total positiv finde. Und ich glaube, weil du vorher gesagt hast, du bist den IDGs gegenüber auch durchaus kritisch. Ich sehe das insofern entspannt, weil ich immer denke, hilft es nichts, schadet es nichts. Ja? Wenn es uns eine Möglichkeit gibt, wie man diese Future Skills überhaupt besprechbar macht und wie man auch als Unternehmen schauen kann, was baue ich denn ein bei mir, zum Beispiel in bestehende Leadership-Programme, in Entwicklungsprogramme, wo kann ich denn da Anknüpfungspunkte finden, um an der Transformationsfähigkeit zu arbeiten, der Innovationsfähigkeit, der Zukunftsfähigkeit und ich finde auch dafür eine gemeinsame Sprache, weil darin liegt die Qualität. Ich glaube, wir sind sehr schnell mit Buzzwords und dann sagen wir brauchen Neugier. Wunderbar. Und dann haben wir wahrscheinlich da herinnen 35 Vorstellungen dafür, was Neugier bedeutet. Und wenn wir es dann in den Organisationskontext setzen, nochmal mehr. Und deswegen finde ich solche Frameworks spannend, weil die einfach einmal einen Rahmen bieten und dann muss man da reingehen und gemeinsam die Definitionen finden. Und da ist man relativ...
Das heißt, es ist gar nicht so wichtig, welches Future Skillset oder welches Framework man nimmt, sondern eigentlich eine gemeinsame Sprache, die hoffentlich eine gemeinsame Wirklichkeit erzeugt, in Organisationen herzunehmen, um diese innere Entwicklung und damit halt Leadership-Kompetenz und Transformations- und Innovationsfähigkeit zu ermöglichen.
Weißt du, warum ich kritisch bin? Das würde ich gerne dazu sagen. Und kritisch heißt für mich gerade deswegen, wie ich mich engagiere. Ja? Also eben, weil, hey, lass uns das rausfinden irgendwie. Weil es natürlich, also wenn es hatte den Anspruch, ein globales Framework zu werden, ja, also ähnlich wie die SDGs, ja, und es ist natürlich, und daran arbeitet dieses Team extrem hart, ja, da wirklich unterschiedliche Perspektiven reinzubringen, Leute aus dem globalen Süden mehr mit einzubeziehen und so weiter. Deswegen bin ich kritisch, ja, es ist ein sehr europäisch, nordamerikanisch zentrierte Ansicht, ja, und jetzt braucht man wieder ein Framework, um die Dinge da irgendwie darstellbar zu machen.
Eine sehr weiße Ansicht.
Ja. Und das ist für mich am ehesten der Punkt, der aber dem Team auch total bewusst ist. Ja, und das ist ja auch spannend. Ja, wie gehen wir jetzt damit um und was tun wir hier? Aber da kommt so ein bisschen schaffen wir das? Oder wie gehen wir damit um?
Ich finde auch total wichtig, dass man das im Blick behält. Und ich glaube, eine zweite Kritik, die oft kommt, ist, dass das natürlich schon sehr stark die Dinge vereinfacht. Mhm. Ja. Was ja ein bisschen ein Widerspruch ist, wenn man sagt, man soll eine der Skills ist Umgang mit Komplexität und dann baue ich so ein Framework, das so simpel ist. Ja. Und gleichzeitig ist das die Qualität, weil dadurch wird es extrem niederschwellig, es wird leicht zu verstehen und ich brauche kein Studium, damit ich überhaupt einmal nachvollziehen kann, was da die wissenschaftlichen Theorien dahinter sind, sondern ich gieße das wirklich in eine einfache Form und dann arbeite ich damit weiter. Ja? Es hat ja nicht den Anspruch auf Perfektion und auf Vollständigkeit, sondern es geht darum, dass man mal einen Anfangspunkt findet.
Eine letzte Frage an euch, die ich gerne euch beide stellen möchte. Wir haben jetzt so viel über Inner Transformation gesprochen, über Frameworks, über eigene Erfahrungen, über Social Entrepreneurship etc. Die Frage klingt total banal und ist riesig groß. Was wünschst du dir von oder für eine positive Zukunft?
Die muss ich so als erstes beantworten. Ja. Na super. Ich wünsche mir, boah, das ist jetzt aber wirklich aus der Hüfte geschossen.
Das Beste. Auch.
Ich wünsche mir, dass wir Menschen merken, dass wir nicht allein sind. Mhm. Also, dass wir alle irgendwie das Gefühl haben von, ich bin in Beziehung. Und das kann ja manchmal so sein, dass ich gerade allein bin oder einsam bin. Einsamkeit und Alleinsein ist ja wieder was anderes. Also eigentlich geht es um das Einsamkeitsthema, genau. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns alle mehr darauf zurückbesinnen und das für uns gegenwärtiger haben, da ist immer jemand oder etwas. Ja. Ich muss das nicht in Einsamkeit machen oder alleine in dieser unangenehmen Alleinsamkeit. Das war jetzt kein deutsches Wort. Alleinsamkeit.
Alleinsamkeit.
Klingt wie Leinsamen. Sehr gesund. genau. Na, aber ich glaube, das hätte ein riesengroßes Potenzial und das wünsche ich mir für die Zukunft, dass wir da hinkommen.
Schönes Bild, danke fürs Teilen. Katharina, hast du ein bisschen mehr Zeit gehabt zum Überlegen, weil das war ja
nicht unbedingt
eine spontane
leichter.
Frage, was? Ja.
Ich wünsche mir für uns, dass wir uns darauf besinnen, dass wir schon mal uns auf etwas geeinigt haben, das die Menschenrechte sind und wo wir schon mal einen extrem guten Grundstein dafür gelegt haben, dass wir das miteinander eigentlich ganz gut, ich würde es nicht sagen regeln, aber vielleicht einmal gute Leitplanken entwickeln. Und dass man mit allen anderen Frameworks, die da so dazukommen, seien es die SDGs oder die IDGs, ja wahnsinnig viel schon geschafft haben und jetzt eigentlich nur mehr schaffen müssten, dass wir das auch in die Realität umsetzen und das uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass alle Menschen sind gleich an Würde eine extrem gute Ausgangsbasis ist, aus der man super viel wegarbeiten kann. Und dann hängt alles andere, glaube ich, ganz stark damit zusammen.
Und jetzt will ich es aber von dir an.
Genau, das möchte ich jetzt auch noch
wissen. Der Moderator.
Gibt's nicht. Du hast keine Chance.
Keine eigene Meinung haben. Also was ich mache vielleicht ja, auch spontan, weil ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich was sagen muss. Aber ich sage gerne etwas. Ich mache es auf einer politischen Dimension. Also ich wünsche mir, dass eigentlich das, was wir haben, nämlich eine liberale Demokratie, hier in Europa vor allem, ich spreche jetzt aus einer sehr westlichen, weißen Sicht, aber ich wünsche mir, dass diese liberale Demokratie erhalten bleibt und hätte vor 10 Jahren nur gesagt, das ist kein Thema, wir sind so safe. Mittlerweile bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Und das ist wahrscheinlich eine meiner größten Zukunftsängste, wenn ich bewusst über das Thema spreche, dass wir fast pathetisch gesprochen, freie Welt etwas verlieren. Und mein Zukunftswunsch wäre, dass uns das nicht passiert und dass die liberale Demokratie etwas ist, das wir viel mehr schätzen und auch die Europäische Union etwas ist, das wir viel mehr schätzen, weil es sehr wichtig ist. Also war jetzt eher etwas politischer, aber das ist mein großer Wunsch. Gut, und ich hoffe jetzt natürlich für all unsere Botschafterinnen in den unterschiedlichen Standorten, dass das vielleicht eine anregende erste Frage für eure Diskussion sein kann. Weil ich möchte mich jetzt gerne A, bei euch bedanken, dass ihr dabei seid und B, auch verabschieden schon und euch in eure Diskussionen und Gespräche natürlich überlassen. Und vielleicht startet ihr bewusst einmal in der Runde mit dieser Frage, was man sich eigentlich so spontan von der Zukunft wünscht und gar nicht so lange überlegen, sondern einfach spontan aus der Hüfte schießen, wie es wir jetzt auch gerade versucht haben. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart an den verschiedensten Standorten. Und jetzt gilt es zum Schluss, mich noch einmal bei jemandem zu bedanken, nämlich beim Philipp Langebner von Mamago Film. Das ist nämlich dieser großartige Mensch, der mit uns gemeinsam dann aus diesen Episoden auch immer einen Podcast macht mit dem schönen Titel Neugier interessiert mich nicht. Da winkt er, der Philipp. Neugier interessiert mich nicht. Das könnt ihr so circa in 5-6 Wochen dann nachkonsumieren und natürlich auch alle anderen, die jetzt nicht den Zugang zum Stream hatten, können dann natürlich diese Episode nachschauen. Und Philipp, wie immer, danke, großartig, dass du das mit uns gestaltest. Also wärmste Empfehlung, mit der Mago Film und Philipp Langebner und seinem Team zusammenzuarbeiten. In diesem Sinne, besten Dank an alle in den Salons und ich wünsche euch jetzt eine spannende und anregende Diskussion und wir sehen uns wieder beim nächsten Neugier-Salon, 2. Oktober mit unseren Gästen Marcel Aberle und Markus Iovcea, zwei deutsche Kollegen von uns, die gerade ein sehr spannendes Buch Zurück zur Zukunft geschrieben haben. Und noch einmal ein kurzer Vorausblick, im November werden wir dann den Ali Malocci begrüßen dürfen, mit dem wir einen Reigen an Themen wahrscheinlich besprechen, so wie ich alle kenne. Das wird auch sehr spannend. Das sind noch die 2 Neugier-Salons, die für heuer im Programm stehen. Danke euch, liebe Grüße überall hin und wir freuen uns jetzt hier auch auf ein spannendes Gespräch in der Runde.